Hour Wrestling Podcast. From the opening bell to the main events, discussing the latest pay-per-view extravaganza. The good, the bad, the ugly. It's showtime. And here are your hosts, Christian Burns and Marcus Holzer.
Freunde, heute ist Montag, der 10. Oktober 2022. Endlich wieder Showtime mit WWE Extreme Rules vom 8. Oktober, die Nacht auf den 9. Philadelphia, Pennsylvania, die Geburtsstadt damals von ECW. Da hat auch Paul Heyman die einführenden Worte gesprochen vor dem extremsten Abend, den es bei WWE im Kalender gibt. Das gibt's heute auch mit mir, eurem Chrissy und D-Mann für das Extreme. @ Markus Holzer. Markus, wie ist es dir ergangen an diesem Wochenende?
Ja, Fußball war eine Katastrophe.
Haben wir verloren, also, habe ich gesehen.
Ich musste leider einiges verkraften. Nicht nur, dass wir dieses Derby gegen die Austria ganz klar verloren haben, weil wir also so scheiße gespielt haben. Wie immer unter diesem Trainer.
Dann bist du auch noch verprügelt worden von gegnerischen Fans, oder was?
Nein, aber links und rechts von mir und meiner Begleitperson, da saßen zwei Austrianer.
Gibt's ja nicht.
Das war der schlimmste Abend meines ganzen Lebens. Vor mir dieses wirklich sehr, sehr schlechte Spiel und links und rechts auch noch zwei Austrianer.
Hat denn der Pay-Per-View da vielleicht, das Premium-Live-Event, die Stimmung gehoben?
Ich wollte dann sagen, das war quasi für mich auch so eine ganz extreme Sonderregel.
Ja, okay.
Schau dir deine schlechte Mannschaft an, dann von den zwei Gästefans links und rechts belagert. Aber ja, Extreme Rules, ich hatte hohe Erwartungen durchaus, weil mir der Aufbau sehr gut gefallen hat. Und jedes Match mit einer Sonderregel, vielleicht doch ein bisschen zu viel, aber gut, jetzt rückblickend betrachtet.
Also ganz kurz, das hätte ich später in diesem Podcast gesagt, aber als das Leitermatch kam, glaube ich, als drittes oder viertes, ich hatte nur noch einen Wunsch in meinem Leben und da habe ich auch an die Frage kürzlich gedacht, die ein Hörender schrieb. Was ist euer Lieblingsmatch? Habe ich an die Worte gedacht von Markus Holzer. Singles-Match One-on-One. Das wollte ich dann nämlich auch. Und ja, wir sind schon ein bisschen beim Fazit hier zu Beginn, ist aber in Ordnung. Letztes Jahr haben wir uns lustig gemacht über Extreme Rules, was eine Card war voller normaler Matches, bis man dann noch kurzfristig den Main Event zum Extreme Rules Match machte mit Roman gegen Finn Balor. Dieses Jahr das Gegenteil, nur Sonderregeln. Mein Vorschlag für 2023, lieber Paul Levesque, können wir uns nicht einfach irgendwo in der Mitte treffen?
Das ist immer das Beste, generell im Leben. Einen schönen Mittelweg finden.
Ganz genau. Weil ja, irgendwie haben sich auch viele Dinge dann über den Abend wiederholt und vor allen Dingen
Eingriffe,
aber es gab halt auch, glaube ich, so circa in jedem Match, außer natürlich im Cage-Match, ein Brawl außerhalb des Rings mal mehr oder mal weniger lang. Aber ja, also Licht und Schatten bei Extreme Rules und die Rückkehr tatsächlich, das ist ja das Newsworthigste hier von diesem Abend vom tatsächlich Bray Wyatt, der kam. Aber da gingen wir ja quasi aus von, nachdem da bei SmackDown dann noch endgültig da nochmal ordentlich nachgelegt wurde mit den Teases. Und ganz ehrlich, hätte man das hier nicht gebracht, dann hätten, also die Leute machen ja keinen Riot, so wie das auf den Plakaten ganz gerne schreiben, aber da wäre die Stimmung ähnlich schlecht gewesen, wie damals im Oktober beim Hell in a Cell Match, als der Fiend doch kam, in diesem Match gegen Seth Rollins. Überhaupt auch. Damals, das war 2019, alle regen sich furchtbar auf mit diesem Fiend-Gimmick und jetzt wollten ihn alle wieder haben. Man kann es den Leuten nicht recht machen.
Es haben sich sehr wenige Leute so stark aufgeregt wie du und der Kollege.
Das stimmt doch nicht. Die Leute haben doch da noch Terror in der Halle gemacht.
Ja, man muss ja sagen, es wiederholt sich ja quasi die Geschichte, weil die Ankündigungen von Fiend damals, diese Clips und so weiter, die waren ja auch damals richtig geil. Als es dann in den Ring ging, das reimt sich übrigens, egal. Als es dann in den Ring ging, dann war es dann sehr ernüchternd. Und also bis jetzt sagen wir, ich finde die Clips wirklich geil, die man macht. Wir werden noch am Ende, oder wann auch immer du das möchtest, jetzt über dieses Comeback sprechen, wie man das umgesetzt hat. Ich hoffe halt, dass die Matches jetzt nicht wieder eine Katastrophe werden.
Wir können da gerne chronologisch vorgehen. Mit dem Good Old Fashioned Donnybrook 6-Mann Tag Team Match ist es hier losgegangen. In der Kickoff-Show kein Match, sehr erfreulich.
Aber hast du diesen Eröffnungsclip, wo der Paul Heyman gesprochen hat, da gab es ein Kind, das hat hätte Extreme buchstabieren müssen, hat sich ganz dumm angestellt. Das war das amerikanische Bildungssystem. Mhm.
Schönes Abbild davon, in der Tat. Der Gunther, der muss sich mal dafür einsetzen, wenn man schon ein good old fashioned Donnybrook-Match macht hier, so ein irisches Volksfestgerangel, dann sollte es jetzt im Rückmatch auch nochmal einen Prater-Catch geben bei WWE, oder?
Ja, absolut. Dann ist vielleicht dann in diesem Fall dann das Imperium wieder siegreich. Das könnte man auch sagen, das Imperium schlägt zurück. Hätte man schon ein schönes Motto für den entsprechenden Pay-Per-View. Mhm. Dieser Fight, benannt nach dem Donnybrook, weiß auch immer nicht, wer das ist, war also wirklich
das, was man erwarten durfte. Donnybrook, das ist ein Wort. Das ist ein Volksfestgerangel. Ich hab's auch schon so oft nachgeschlagen. Ich glaube, den gab's nicht,
ja,
oder?
Ja, aber es ging irgendwie komisch.
Meinst du, es gab einen Donnybrook, der sich immer vor 100 Jahren in Irland auf den Volksfesten gerangelt hat und dann ist es der Donnybrook, da ist es ein Synonym geworden?
Ja.
Ja, liebe Sprachwissenschaftler, könnt ihr da mal nachforschen.
Es gab unter anderem ein Bild vom Großvater von Seamus, der ihm aber erstaunlich ähnlich sah. Ja. In Schwarz-Weiß, es wurde aufgestellt an der Bar. Es wurden also wieder diverse Utensilien aus dem Pub quasi rund um den Ring platziert. Und ganz schnell ist auch die Barrikade zusammengebrochen. Die war sehr schlecht montiert.
Die leuchtende sogar, die ist da kaputt gegangen. Ja. Es gab ein paar Bierfässer oder was auch immer da drin sein sollte. Wirkte so ein bisschen wie die Prohibitionszeit, wie das alles aufgebaut war. Und die Theke, NXT-Fans werden es wissen, die gab es halt kürzlich auch schon mal. Das war ja keine richtige Theke, ne Bar. Das sah ja aus wie Omas Eckschrank aus dem Altenheim. Einfach so ein massives Holzgeschwülz, was da aufgestellt war. Also da möchte ich nicht davorstehend bedient werden. Aber ja, immerhin, also dekorativ 1A von WWE. Fast so schön wie das Piratenboot da kürzlich bei SmackDown.
Ja, und das Match, das war wirklich gut, weil sich die Teilnehmer alle gegenseitig quasi nichts geschenkt haben. Da wurde richtig zugelangt auf allen beiden Seiten. Also alle 6 Wrestler haben da ordentlich hier zugelangt. Und also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dieser Opener. Da geht es richtig zur Sache. Ja. Du hast den Prater-Catch erwähnt. Und genau da wird ja auch so richtig gerungen, sag ich mal. Da ist ja nicht so Sports Entertainment, das ist ja richtiges Profi-Catchen.
Da wurde es nie langweilig in diesem Match, gar keine Frage. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht allzu viele Einzelheiten zu nennen, aber es ist genau das eingetroffen, was man sich von dieser Konstellation erwartet hat. Nonstop, flotte Action, teilweise Imperium dann in der Anfangsphase dominant, dann kam Seamus zurück, hat seine Schläge da in den Ringseilen gebracht, da kamen die Kollegen auch noch dazu, da wurde Walter von allen drei hier verkloppt und später in diesem Match gab es den Butch, der ist auf die Bierfässer geklettert, hat von dort einen verrückten Moonsault gezeigt und die Shillelaghs, die kamen wieder zum Einsatz, weil wer SmackDown gesehen oder bei uns gehört hat, weiß ja, mit der Shillelagh in der Hand, da konnte der Gunther den Seamus clotheslinen und besiegen. Und hier gab es einen ähnlichen Spot, aber dieses Mal hat Seamus den Shillelagh-Treffer überlebt und auch Butch und Rich haben dann die Shillelaghs hier ins Spiel gebracht. Und in der Schlussphase,
die ist zerbrochen, aber
ja.
Also beim Seamus, der Schlag, der ganze Shillelagh ist abgebrochen.
Genau, dem wurde das auf den Rücken gekloppt, so eine Shillelagh. Und dann gab es einen roten Striemen und es gab kaputtes Holz. Aber für Seamus kein Problem. Der hat dann wenig später, den Gunther mit dem Celtic Cross durch den Kommentatorentisch befördert. Und im Ring hatten derweil Butch und Rich die Shillelaghs auch noch gegen Ludwig und Giovanni eingesetzt. Und dann wurde Giovanni hingehalten von Butch und Rich und Seamus kam angeflogen mit dem Bro-Kick zum Sieg für die Brawling Brutes. Ein starker Auftakt.
Absolut und auch mit dem eigentlich logischen Ende, weil wie gesagt, oder besser gesagt, wie endlich wieder SmackDown ja schon von uns angenommen, es wird ja nochmal Seamus gegen Gunther geben, vielleicht mit einer Sonderregel. Und eigentlich, auch wenn ich es jetzt dem Gunther nicht gönne, aber es deutet ja trotzdem vieles darauf hin, dass man diesem Seamus dann eben die IC-Championship noch gibt, weil der ganze Verlauf dieser Storyline deutet ja, oder für mich zumindest weist er darauf hin, dass er endlich dann diesen Titel dann doch noch gewinnen wird, der ihm noch fehlt.
Es gab 3 Segmente mit The Miz und dem Maskottchen der Philadelphia Flyers. Das ist Eishockey, jener Sport auf der Eisfläche, wo so ein Spielstein hin und her geschlagen wird mit so Stöcken, wo man den Spielstein in der Geschwindigkeit gar nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Das nur mal am Rande für die Leute, die Eishockey nicht kennen. Ich hoffe, viele. Jedenfalls, Der Miz trifft Gritty, das Maskottchen, so ein haariges Wesen. Gritty schenkt dem Miz ein T-Shirt, wo es war eine Zusammenarbeit zwischen WWE und den Flyers. Da haben wir nämlich Gritty hier auf dem Extreme Rules Shirt gesehen. Aber Miz wollte das über seinen 10.000 Dollar Anzug nicht ziehen. Später hat er sich schon wieder über Gritty aufgeregt. Und dann gab es auch noch eine Auseinandersetzung. Da wurde Gritty geschlagen von The Miz. Und dann war Dexter Lumis da. Man hat ja lange vermutet, Dexter Lumis, vielleicht ist es Gritty. Nee, Dexter Lumis stand dann da, hat The Miz schlafen geschickt und alle haben sich gefreut. Miz gegen Dexter Lumis. Ich würde es jede Woche gern zum Aufreger der Woche nominieren.
Ja, aber das machen wir ja nicht. Das wird eh, glaube ich, sehr weit oben landen. Ja. Vielleicht nicht ganz oben, weil es gibt ja auch noch andere Aufreger. Aber ich möchte es nicht nominieren.
Es gab Ronda Rousey gegen Liv Morgan als zweites Match.
Das vielleicht.
Extreme Rules Match. Hat dir das nicht zugesagt?
Nein, überhaupt nicht. Also das hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Was mir gefallen hat, muss ich sagen, Liv Morgan, sehr schönes Outfit, passend auch in den Farben von Extreme Rules. Das Match war wirklich, ich sage das nicht oft, bei einem Pay-Per-View-Match von WWE, aber ich fand das wirklich schlecht.
Was hat dir denn daran nicht gefallen?
Ja, das hat ganz flott angefangen, aber es ist dann irgendwie auseinandergefallen und ich hatte so das Gefühl, die bestreiten hier quasi zwei unterschiedliche Matches, die beiden Wrestlerinnen. Das hat überhaupt nicht miteinander funktioniert und es wurde halt sehr viel probiert. Es gab einen Feuerlöscher, der eingesetzt wurde. Es gab einen Gürtel, einen Stoffgürtel von diesem
Judo.
Kampfoutfit, das die Ronda...
Judo nennen wir das. Genau.
Ja, gut. Judo-Gürtel, einen Stuhl.
Das ist ein ehrenwerter Sport. Eishockey ist nix. Judo, ja.
Es gab auch einen schönen Moment, der ein ziemliches Highlight des Matches war, als die Liv Morgan mit einer Senton die Ronda Rousey durch einen Tisch befördert hat, wobei die Landung auch sehr schmerzhaft aussah für beide. Aber ich finde, das Match hat mir überhaupt nicht gefallen und auch das Zusammenspiel, wie gesagt, das war irgendwie unglaubwürdig und das Ende fand ich dann überhaupt, also das Ende war eine mittlere Katastrophe.
Das Schöne war ja, im ersten Match haben die Leute schon We Want Tables gerufen, hier gab es dann den Tisch für die Sandenbomb, Gott sei Dank, das WWE-Universum, die können ja ohne ihre Tische nicht leben, da machen wir uns ja gerne mal drüber lustig. Und so eine Sandenbomb gab es ja kürzlich auch schon mal von Liv, das hat man hier jetzt nochmal eingebaut, ihre extreme Art. Aber ja, die beiden hatten jetzt nicht die perfekte Chemie miteinander, muss man leider hier mal so festhalten. Der Baseballschläger, der ja auch Teil der Geschichte war, wurde ja auch eingesetzt. Da hat man sich dann so ein bisschen am Oberschenkelrücken geschlagen. Gut, man möchte sich ja jetzt nicht einen Schädel einschlagen mit dem Baseballschläger, ja? Wie irgendwelche Rowdies das tun würden. Aber wenn man sich halt nicht wirklich mit dem Baseballschläger schlägt, sondern sich dann mehr so mit antitscht, sieht das auch ein bisschen merkwürdig aus.
Ja.
Da wäre es vielleicht am besten gewesen, wenn man den gar nicht gehabt hätte. Das ist auch noch so ein Ding.
Vollkommen richtig. Zumal, da gibt es ja eh diese Gummibaseballschläger, die auch das Ding zum Beispiel verwendet. Ich meine, da kann man ja dann auch einsetzen.
Naja, aber vielleicht auch einfach weglassen, weil die Symbolik des Baseballschlägers hat irgendwie auch so eine negative, weiß ich nicht, Konnotation. Das benutzen doch nur Leute, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Außer natürlich Baseballspieler, ja, da gehört es hin. Das ist ein toller
aber
Sport,
hier der, ne?
mit der weißen Kugel, die sieht man auch im Hellen.
Das Ding, der Jericho, der Foley, mit denen willst du nichts zu tun haben? Na gut, mit Foley wahrscheinlich wirklich nicht.
Ja, teils wollte ich gerade sagen, aber ja, ich weiß schon, dass der Baseballschläger seine Geschichte hat im Pro Wrestling. Sollte aber vielleicht nicht zur Geschichte von Liv Morgan gehören, die dann tatsächlich, da gab es ein wildes auch Gerangel und dann ist sie in einen Aufgabegriff geraten, den Biceps Crusher, wie er hier genannt wurde. Da hat die, weiß ich nicht, die Ronda ihre Beine um den Hals gewickelt und um den Arm gewickelt von Liv und die war dann dort eingequetscht und geklemmt und die Kommentatoren deuteten, sie würde noch so ein bisschen lächeln, während ihr hier die Kräfte schwinden.
Hat sie auch.
Und dann war es vorbei und die Leute haben alle gedacht, Moment mal, was ist denn jetzt hier passiert?
Ich habe hier, ich kann es vorlesen, bei meinen Notizen geschrieben, warum lacht die?
Ja.
Wortwörtlich. Also was soll denn das?
Ja, guck doch mal, ob da eine Antwort steht.
Nein, leider nicht. Die Frage wollte ich nämlich heute aufwerfen. Das ist völlig unglaubwürdig. Furchtbar, wirklich.
Ja, das war die extreme Liv, dass sie auch aus dem Schmerz jetzt so Freude empfindet oder was auch immer.
Aber das passt doch gar nicht. Das kauft mir doch nicht ab.
Das kann auch sein, weil ihr die Luft zum Kopf hier zugeschnürt wurde, dass irgendwie ihr Körper eine merkwürdige Reaktion gebracht hat. Und das sah dann aus wie Lächeln. Aber jedenfalls sah der Move auch irgendwie sehr merkwürdig aus.
Ja.
Und das ist nicht in Worte zu fassen, aber ihr könnt uns vertrauen, dass das jetzt nicht das gelungenste Ende war, was man in einem Extreme Rules-Match bisher gesehen hat.
Nein, und wir müssen auch hier konstatieren, es hat ihm doch das WWE-Booking gegeben. Sie haben nicht auf dich gehört. Du hast eine wirklich gute Möglichkeit dargelegt, im letzten endlich wieder SmackDown, wie man hier interessant die Fortsetzung hätte auch gleich mitbooken können, aber man hat sich dann doch ja für den klaren Ronda Rousey-Sieg entschieden. Und ja.
Ja, also gegen normales, gegen ordentliches Finish ist ja nichts einzuwenden, wie das dann hier wirkte. Gut, war nicht so ganz, aber ist schon klar, dass man jetzt trotzdem, wie vorgeschlagen, vielleicht mal Shayna gegen Ronda macht, so auch als Zwischenstufe für irgendwas, würde ich trotzdem, kann ich mir weiterhin gut vorstellen.
Diese Extreme die glauben, also ich kaufe das nicht ab. Das heißt nicht, dass ich keine seriöse Wrestlerin darstellen kann, aber diese extreme Liv Morgan, ja, die hier Jon Moxley spielt, das kaufe ich hier nicht ab. Apropos, was die Leute auch sehr interessant der Ronda nicht abgekauft haben, war quasi das Babyface. Die wurde ja sehr stark ausgebuht, auch schon beim Entrance, und hat da auch schön mitgespielt, sie hat das wieder genossen. Das fand ich schon interessant, weil zuletzt war es ja doch schon so, bei SmackDown und so weiter, dass man die Ronda mit ihrem neuen Stone Cold Gimmick ja irgendwie, also kam sie besser an bei den Fans, aber in Philly mag man das offensichtlich nicht.
So, obwohl du das nicht wusstest, wurde hier gerade nochmal kurz Zeit überbrückt, damit ich hier was raussuchen konnte.
Okay, Markus Holzer, wie hat dir denn diese Titelregentschaft gefallen?
Ja.
Es tut mir
leid. Ich sag's doch mal ganz kurz, es geht um Liv Morgan. Die hat den Titel an Ronda Rousey verloren.
Und ich hätte wirklich eine schöne Titelregentschaft gegönnt, und ich habe ja auch nichts gegen sie. Und sie setzt sich stark ein, ist eine hübsche Frau, und ich gönne ihr auch wirklich nur das Beste, aber die Regentschaft war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wie sie da mit dem Money in the Bank Koffer dieses Match gewonnen hat gegen Ronda Rousey, und dann gab es ja das Rückmatch, da erinnern wir uns noch, da hat die Liv Morgan quasi gewonnen, obwohl sie nicht gewonnen hat, weil ja die Schultern quasi nicht am Boden waren, besser gesagt von der Ronda, und sie hat ja da das Bewusstsein verloren und trotzdem wurde durchgezählt, also egal. Und dann hat man plötzlich diese Extreme Liv uns präsentiert, die ich, wie gesagt, ihr nicht abkaufe, und deswegen muss der Daumen hier leider nach unten zeigen.
Tut mir leid, Liv, ich finde dich trotzdem toll. Und das ist halt Markus Holzer. Strap-Match gab es. Karrion Kross gegen Drew McIntyre. Karrion Kross hat erst den Strap nicht angelegt. Da hat man sich schon geprügelt. Bis dann, ja, Jessica Carr dazu kam, hier beide miteinander verbinden zu können. Beziehungsweise haben die das schon selbst getan. Aber nach ihrer deutlichen Anweisung. Und dann wurde sich da ordentlich gestrappt. Den Abend über, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Eins muss ich sagen, diese Entrance von Karrion Kross hat mir gut gefallen. Hat er mal diesmal genau drauf geachtet. Die Scarlett hat auch wunderbar quasi immer mitgesprochen zum Entrance, und das war gut gelungen. Und das Match war, glaube ich, auch das, was man erwartet hatte. Ein schönes, also wie schon gesagt hast, wurde sich gegenseitig ordentlich gestrappt und geschlagen. Interessant war, dass zuerst der Drew lange dominiert hat, und dann gab es halt die Wende, und dann hat der Kross sehr lange dominiert. Vielleicht ein bisschen zu lange, aber ansonsten war das in Ordnung.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass das Match hat jetzt durchgehend hier geprickelt beim Zugucken, ja. Aber beide waren redlich bemüht und für das, was es war, einigermaßen in Ordnung. Es gab irgendwann den Moment, wo ja beide schon ordentlich eingesteckt hatten, und dann standen sie sich wieder gegenüber, und dann haben sie sich so gegenseitig mit dem Gürtel geschlagen, und dann hat Drew den Future Shock gebracht, dann sollte es danach den Claymore geben. Da wusste Scarlett aber, Moment mal, jetzt sieht's ja nicht mehr so gut aus hier für meinen Bub, jetzt muss ich mal was machen. Dann kam sie in den Ring und hatte, aus dem Feuerball hat sie gelernt, Markus, den hat sie jetzt mal in der Tasche gelassen, den Feuerball. Aber sie hat ein Pfefferspray, wie das eine Dame heutzutage.
Brennt beides.
Brennt beides, ganz genau, auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und hat ein Pfefferspray in den Augen von Drew McIntyre hier entleert. Der hat gesagt, aua, aua, meine Augen, ich kann gar nichts mehr sehen. Karrion Kross kommt angeflogen in den Rücken von Drew, gibt's den Crosshammer. Und dann gab es auch ein 1-2-3 und eine Skala, die auch erotisch durchaus angetan war von diesem großen Pay-Per-View. Ich werde weiterhin Pay-Per-View sagen. Ich brauche mich nicht korrigieren nach 40 Jahren Pay-Per-View hier. Einen großen Pay-Per-View-Sieg hier für Karrion Kross.
Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Finish.
Ach
das
ja?
Werden Leute das nicht nachvollziehen können. Es stimmt, es war ein Strap-Match. Prinzipiell geht alles, ja. Aber wenn jedes Match hat eine Sonderregel, aber wenn am Ende jede Sonderregel gleich ist, weil am Ende gibt es einfach keine Disqualifikation und fertig. Das kann ich, das gefällt mir nicht. Ich finde, in einem Strap-Match sollte ein Strap erlaubt sein, aber sonst nicht alles. Weil dann ist ja einfach alles nur ein No-DQ-Match. Und wie die hier vor der Ringrichterin einfach das Pfefferspray rausgepackt hat und dann zählt die Jessica einfach das Cover durch. Das gefällt mir nicht. Es ärgert mich auch nicht, aber was ist denn dann der Unterschied wirklich groß zwischen diesen ganzen einzelnen Matches, wenn eh überall immer alles geht?
Nikita Lyons von NXT, eine bemerkenswerte junge Dame, war als Gast im Publikum anwesend und hat sich sicherlich das Leitermatch angesehen, was es an Position 4 gab mit Bianca Belair und unserer Bayley. Und ich würde mal sagen, das war, und ich hatte in dem Match dann, da kam das Gefühl in mir hoch, wäre nicht auch mal einfach ein schönes, normales Wrestling-Match wieder was Feines. Davon aber abgesehen, war das eines der positiveren Ereignisse an diesem Abend.
Ja. Das war ein wirklich, wirklich gutes Match mit zwei starken Wrestlerinnen, gar keine Frage. Die Fehde ist ja auch sehr gut bisher umgesetzt worden und Bianca Belair funktioniert auch super in dieser Babyface-Rolle. Und Bayley ist sowieso super. Also das war auch wirklich ein richtig, richtig gutes Match mit diversen Leitern in verschiedenen Größen und auch doch harten Manövern auf den Leitern, mit den Leitern. Unter anderem habe ich mir aufgeschrieben einen Ellenbogen, der da gezeigt wurde, auf die Leiter mit der Bianca Belair, die da auf der Leiter liegt und dann zeigt die Bayley quasi den Ellbogen und das hat richtig, also da federt ja nichts und das hat richtig schmerzhaft ausgeschaut.
Ja, im hinteren Teil von dem Match hatte die Bayley ja auch noch Probleme mit ihrem Knieschoner, also diese Manschette, die sie da trägt. Das ist ja nicht so einfach so ein Kunststoffgestell, da war ja auch irgendwelche Mechanik mit drin und hatte plötzlich einen Teil davon in der Hand, hat das dann aber auch weggeschmissen. Das sah ja jetzt nicht geplant aus, dass da vielleicht was dran kaputt gegangen ist, vermute ich mal. Aber hat man schon gesehen, da ging es ordentlich zur Sache. Und das waren eben auch zwei Frauen, die waren dann schon eher auf der gleichen Seite miteinander in ihrem Wirken. Du hast dann natürlich dann, also wenn ich jetzt das mit dem anderen Damenmatch vergleiche, eine erfahrene Bayley und Bianca ist natürlich dann auch nochmal 2 bis 3 Stufen auch als reine Sportlerin über eine Liv Morgan doch. Und da merkt man dann auch schon den Unterschied. Also den Vergleich, den müssen sich ja hier beide Matches durchaus gefallen lassen, auch wenn die Matchart an sich anders war.
Ja, richtig. Ich kaufe auch diesen beiden Ladies zum Beispiel mehr ab, wenn sie extrem spielen, unter Anführungszeichen. Das klingt jetzt negativ. Also, aus den Gründen, die du gerade schon erwähnt hast. Ich meine, Bianca Belair ist eine hervorragende Sportlerin und Bayley ist ja auch sowieso, wie ich oft schon hier betont habe, eine der besten Wrestlerinnen, meines Erachtens nach, was das Gesamtpaket betrifft und das einfach viel, viel glaubwürdiger. Wie zu erwarten war es ja auch in dem Fall so, dass Damage Control dann irgendwann eingegriffen haben.
Ja, Moment mal, Bayley hatte versprochen, dass sie das alleine macht, Markus. Ich habe das nicht erwartet.
Ja, aber ich hab's erwartet.
Zu gut, glaube ich, bei Frauen bin ich wohl.
Ja, obwohl die Bayley sogar mit ihrer Einzel-Wrestlerin-Musik zum Ring gekommen ist, wollte sie uns alle täuschen. Mich hat sie nicht getäuscht. Und tatsächlich haben aber die beiden Damage Control Ladies dann gar nicht mal so viel ausrichten können. Und am Ende gab es dann sogar, ja, nach langem Hin und Her hat die Bianca Belair beide irgendwie auf die Schultern geladen. Es hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, weil die Position nicht ideal war. Aber sie hat dann beide Damage Control Ladies abgefertigt, sodass wir dann nochmal eine richtig schöne Schlussphase hatten.
Ja, also doppelter KOD. Ne? Zwei? Ja. Ein KOD gegen zwei Frauen gleichzeitig, Leute. Zieht euch das mal rein.
Und dann hatten wir nochmal eine richtig etwas schöne Schlussphase mit 1 gegen 1 nochmal. Was auch gut war, ich meine, es gab noch einige Eingriffe an diesem Abend. Das Problem war halt quasi, dieser Eingriff war direkt nach dem Karrion Kross Match, wo es ja auch diesen Eingriff gab mit Scarlett. Aber auf der anderen Seite musst du ihr Damage Control schon bringen. Und
das hat also das war halt klar, dass sie natürlich dann kommen. Ja. Dann hat man das aber jetzt nicht ins Finish einbezogen, sondern sagen wir mal nach 3/4. Und das hat man auch nur dazu genutzt, um wirklich einen großen Spot zu bringen, der durchaus in Erinnerung blieb. Also von daher kann man damit durchaus leben.
Ja, die Fülle macht's halt aus. Es gab dann im nächsten Match auch wieder einen Eingriff, der für sich genommen auch sehr, sehr viel Sinn gemacht hat, aber reden wir gleich drüber. Jetzt gehen wir noch zum Finish, weil das war auch sehr schmerzhaft, glaube ich. Da hat die Bianca Belair die Bayley auf die Schultern geladen und die Bayley hatte auch noch eine kleine Leiter in der Hand, die sie einsetzen wollte. Und die hat aber die Leiter nicht losgelassen. Und jetzt hat dann die Bianca einen KOD gezeigt, und während die Bayley aber noch diese Leiter in der Hand hält. Und das heißt, dann kracht die Bayley mit voller Wucht auf die Leiter. Und das war wohl auch eine Aktion, an die sie sich einige Tage später noch erinnern wird, vor allem körperlich. Und tatsächlich hat dann die Bianca Belair das Match für sich entschieden. Die ist dann raufgegangen, hat den Gürtel abmontiert und das war, glaube ich, für einige, mich inbegriffen, doch eine Überraschung, dass hier ein klarer Sieg für die Bianca am Ende rausgeschaut hat.
Ah, ich habe ja gesagt, es werden nicht beide Titel wechseln. Gut, ob jetzt den falschen Titel als ja, eben Wechsel vorhergesorgt, aber das ist auch eine bessere Vorhersage, als wenn man glaubt, dass Bianca Belair verliert. So, wo es das Gleiche ist. Ja, ich meine, je nachdem, welche Richtung man da geht, wenn wir mal schauen, durchaus wurde natürlich ja, sehr mit dem Bild gespielt, dass Damage Control hier mit drei Gürteln dann bei Raw auftreten würden.
Aber man muss auch sagen, Bianca Belair funktioniert halt auch als Champion. Wunderbar. Es besteht jetzt nicht die Not, ihr den Titel wegzunehmen. Ich war mir ziemlich sicher, dass das passieren würde, um eben diese Drei-Gürtel-Ära einzuleiten bei Damage Control. Aber prinzipiell, Bianca Belair als Champion ist eine Sache, die man weiterhin noch durchziehen kann.
Ja, problemlos. Also, wie gesagt, einfach, was ist jetzt der Plan? Was hat man davor, wenn man einen Plan hat, wovon ich mal hoffentlich ausgehe? Und dann kann man das Ergebnis so oder so durchaus gestalten hier, wenngleich wir und vielleicht auch einige Hörende da draußen überrascht waren, dass man das so entschieden hat. Aber wie gesagt, das war eine gute Sache, dieses Match. Und danach gab es I Quit. Das war Match Nummer 5. Finn Balor gegen Edge. Erstmal müssen wir mal kurz auf Finn Balor zu sprechen kommen. Der hatte eine Maske am Kopf hier. Eine schwarze Maske mit so metallenen, funkelnden Dingern. Weiß nicht, wie man das nennt, aber sah aus wie aus dem SM-Keller, Markus.
Ich habe auch SM-Maske tatsächlich aufgeschrieben. Er hat eine SM-Maske und so eine neue elektronische Einzugsmusik. Also eine alte Theme mit auf Elektro getrimmt.
In Elektro und in Böse und dann mit Maske, ja, der Finn Balor. Ja, das war gegen unseren Edge ein sehr langes Match. Es wurde... Ja. Wenn so ein I-Quit-Match losgeht, ja, dann habe ich auch direkt genug, wenn der Ringrichter wieder das Mikro da hinhält und nee, will keiner aufgeben. Edge hat auch gemeint, hier, tu das Ding weg und so weiter. Also man hat sich im Ring direkt versucht, etwas härter miteinander umzugehen. Es gab einen längeren Brawl durch die Halle, auch noch auf den Tisch bei der Kickoff-Show. Da hatte Edge einen Hockeyschläger eingesetzt, hier auch für den Crossface in den Mund gesteckt von Finn Balor. Es ging dann nochmal hoch in den Oberrang und dann auch in diesen Gang, wo man dann, ne, wenn man als Zuschauer mal aufs Klo gehen möchte oder Popcorn kaufen möchte oder eine Cola, ein Bier, ihr wisst schon, ihr könnt euch alles dort kaufen, T-Shirt für $60. Da wurde auch gebrawlt, Leute waren ganz begeistert. Kann man alles so machen. Überhaupt so Publikumsbrawl in der Art zu sehen, war ja fast vergessen noch bei WWE. Nach Covid gab es das noch gar nicht so oft. Hab mich an alte Zeiten erinnert. Aber ja, irgendwann zurück im Ring, Markus, und dann war ja, das hast du vorhin auch schon gesagt, irgendwie klar, Eingriffe müssen da auch noch kommen, weil ja diverse Personen in der Geschichte mit drinstecken, plus, naja, das Judgment Day auch erstmal guckt, wenn es für Finn Balor brenzlig wird und es kein DQ-Match ist, war es ja klar, dass die kommen. Und als das war der Moment, als der Finn Balor dort im Crossface steckte, im Ring, und er schon sagte, ich gebe, also hat schon ich, hat er gesagt und war kurz davor, die Worte zu sprechen. Da kam das Judgment Day, so.
Also bis dahin, muss ich sagen, fand ich es relativ langweilig. Also ja, das Match hat mich jetzt nicht so gepackt. Ab diesem Eingriff wurde es wirklich dramatisch und da hat mir auch dann die nachfolgende Inszenierung wirklich gefallen. Nur möchte ich auch den Aspekt halt jetzt ansprechen. Alles für sich genommen, dass die Scarlett eingreift, für die Entscheidung sorgt, für sich genommen macht das Sinn. Dass die Damage Control eingreifen, natürlich müssen die eingreifen und auch, dass hier Judgment Day kommt, auch logisch. Aber halt in drei aufeinanderfolgenden Matches, und so viele gab es ja nicht, dass das dann dreimal hintereinander passiert, dann ist das halt doch alles. Da denkst du ja schon, ja, aber das haben wir jetzt auch schon alles irgendwie gesehen.
Es kam das Judgment Day und es kam dann allerdings auch, Edge wurde mit Handschellen an die Seile befestigt, Markus. Und kannst du uns kurz was zu den Handschellen sagen? Das waren wieder so lange.
Ja, aber nicht ganz so lange. Also okay. Das, ein bisschen länger natürlich als reguläre Handschellen. Mhm. Aber es waren natürlich die klassischen ganz langen Handschellen aus dem Wrestling, weil da werden ja oft immer diese Fußschellen verwendet und das Handschellen verkauft. Aber das waren so mittellange.
Unser Markus, aber, das ist ja der Handschellenexperte hier.
Ja, aber hat gut funktioniert. Wir haben ja auch schon oft gesehen, dass das nicht so gut funktioniert mit den Handschellen, wenn die angelegt werden und dass es so viel herumhantiert war. Aber man muss sagen, Rhea Ripley, die war das nämlich, die hat da ganz schnell den Edge ans oberste Seil gekettet.
Genau, der wollte, glaube ich, ein Spear bringen und dann stand er an den Seilen und dann war plötzlich Rhea Ripley auch noch da und dann konnte Edge gar nicht so schnell gucken. Das könnte auch eine Trickdiebin sein, die Rhea Ripley irgendwie was aus der Tasche ziehen. Da hatte plötzlich der Edge sein Handgelenk da am Seil. Hat Rey Mysterio auf den Plan gerufen, der hat aber auch den Kürzeren gezogen und der ist dann vor allen Dingen auch von seinem eigenen Bub vom Dominic Mysterio mal so richtig verdroschen worden außerhalb des Rings. Eieiei.
Will man das sehen? Ein Sohn gegen den Vater?
Weiß nicht, aber das wird kein schönes Weihnachtsfest bei denen zu Hause werden.
Ein bisschen so griechische Mythologie hat das für mich dann schon so Ansätze. Ich weiß ja nicht, ob man das sehen will, aber ja.
Glaubst du, dass der Dominik an Weihnachten kommen wird zum Fest oder wird er die Rhea Ripley mitbringen und dann gibt es ein ganz awkward Gespräch, wenn die da sitzen?
Natürlich bringt er die mit.
Ja?
Der macht ja gar nichts mehr ohne sie, das ist selbstverständlich.
Ja, aber ob der überhaupt eingeladen wird zu Hause.
Aber was machst du, wenn er einfach vorbeikommt? Ich glaube, der Ray macht trotzdem die Türe auf, weil er ist halt so gutherzig.
Das stimmt schon. Der will ja auch nicht dann dagegenhalten. Aber gut.
Die Frage ist halt dann, wenn dann die Aaliyah mit dem Murphy auch noch am Tisch sitzt, dann ist das überhaupt eine sehr, sehr merkwürdige Situation, wenn dann die Rhea auch noch mit dem Dominik auftaucht.
Was eine Patchwork-Familie, meine Damen und Herren. Die Beth Phoenix war anwesend und als es dann wieder gegen den Edge ging, der da festgekettet war, hat die Beth Phoenix eingegriffen und hat der Rhea Ripley tatsächlich auch die Handschellen entwenden können nach einem Spear gegen Rhea. Und dann sah es plötzlich wieder besser aus, weil der Edge befreit wurde. Aber das ging auch nur kurzzeitig gut, denn es kam Damian Priest, der hat auch den Spear abbekommen. Es kam Dominic Mysterio in den Ring. Der hat Edge dann, als er wusste, jetzt sieht es aber schlecht für mich aus, die Hand hingehalten. Und Edge gibt auch die Hand zurück. Habe ich wiederum an dich gedacht, Markus Holz, und deine geliebte Dynamite-Folge vom vergangenen Mittwoch. Aber während es den Handschlag gibt, da tritt der Edge dann dem Dominik auch mal schön zwischen die Beine. Und dann war aber auch wieder Finn Balor da, also da war richtig was los, attackiert den Edge hinterrücks. Aber Edge meldet sich zurück, bringt den Spear in dreifacher Ausführung, setzt ein Crossface an. Dann war Rhea Ripley wieder zur Stelle. Die hat den Schlagring, setzt den Schlagring gegen Beth ein. Beth geht K.O., Damian Priest und Dominik sind da. Auch gegen Edge wird eingegriffen. Der wird
Crossface
fest.
Mit Stuhl übrigens. Entschuldigung, ich bin zu Wortfall. Es war sogar so ein Crossface mit dieser Stuhlverstrebung, wie wir es auch schon mal gesehen hatten. Also die auch brutale Variante.
Ganz genau. Und dann wird der Edge festgehalten. Es kommt der Finn Balor von den Seilen gesprungen. Edge liegt am Boden, gibt den Coup de Grâce. Und zwar auch in dreifacher Ausführung. Eine Coup de Grâce-Symphonie. Ja, und dann ist der Edge schon so gut wie kaputt. Beth Phoenix liegt regungslos im Ring, aber Edge will trotzdem nicht aufgeben, sagt, fahr zur Hölle, Finn Balor. Und dann wird Rhea Ripley nochmal aktiv, holt Stühle in den Ring, will das Concerto bringen gegen die benommene, bewusstlose Beth Phoenix. Edge sieht das und lenkt jetzt ein und so ein bisschen kleinlaut sagt er dann dort, ich gebe auf. Und Rhea Ripley sieht dann davon ab, zuzuschlagen in dem Moment. Edge wird der Verlierer hier offiziell und Rhea Ripley denkt sich, na gut, ich habe alles vorbereitet, zieht dann doch das Concerto gegen Beth Phoenix durch. Judgment Day freut sich, ziehen ab und Edge denkt immer noch, er könnte irgendwann den Fernseh-Emmy gewinnen, kniet er vor seiner Frau und ruft um Hilfe.
Ja, war klar, dass die Rhea Ripley das dann trotzdem durchzieht. Ich muss sagen, die Inszenierung hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand, das war gut gemacht. Ab diesem Eingriff und auch dieses Finish. Der Edge am Ende, die Reaktion, hätte ein bisschen, ich weiß nicht, war gar nicht verzweifelt genug, finde ich, oder?
Ja, ich sag ja.
Das wäre auch unter Schock. Aber ich weiß nicht, ich hätte mir erwartet, dass er irgendwie schreit, Hilfe, ich brauche Hilfe, kommt hier irgendjemand.
Hat doch gerufen.
Und dass er vielleicht auch ein bisschen weint. Nein, das war total emotionslos.
Er hat gerufen, aber hat nicht geweint. Echte Männer
weinen.
Ja, aber
er hat das nicht richtig aus voller Inbrunst gerufen. Nein, nein.
Okay.
Aber an sich, ich fand das schon gut gemacht. Das Match selber bis dahin hat mich jetzt aber nicht überwältigt. Und das zieht sich tatsächlich auch dann so ein bisschen bis zum Ende, wenn wir jetzt gleich zum Main Event kommen, sag ich mal. Aber an sich war das schon ganz gut gemacht, weil jetzt hat man endlich die Beth Phoenix halt in der Story. Und endlich, sage ich jetzt, weil dann kann man endlich dieses nicht Intergender, wie sie immer fälschlicherweise bezeichnet. Intergender heißt ja, dass Frauen und Männer auch miteinander ringen, aber dieses Mixed Trios Tag Team Match oder was auch immer man da bringt, kann man jetzt ja quasi dann als große Rachegeschichte nochmal präsentieren.
Paycheck für Beth Phoenix in Saudi-Arabien, Fragezeichen, das wäre der nächste Pay-Per-View. Aber ja, das hatten wir ja irgendwas mit der Familie schon mal auf dem Zettel, um den Grund zu haben, warum der Edge dann tatsächlich auch I quit sagt, obwohl er als echter Catcher niemals I quit gesagt hätte. Main Event, auch angeschaut von Bron Breakker, dem NXT Champion, der hier im Publikum präsentiert wurde. Und es gab den Fight Pit mit Daniel Cormier, dem ehemaligen UFC Heavyweight als auch Light Heavyweight Champion. Der kam zuerst. Danach kam Seth Rollins, Matt Riddle, beziehungsweise in anderer Reihenfolge. Aber ist auch egal, weil als alle im Ring standen, da wurde dann der Käfig hinabgelassen. Und im Ring fehlten ja hier auch schon mal die Seile. Und Markus, ich habe es irgendwo gesagt im Vorfeld, ein Match ohne Seile, ich weiß nicht, ob ich das will. Und es hat ungefähr 120 Sekunden gebraucht, bis ich wusste, nein, das will ich nicht.
Also in Wien gibt es ja ganze Veranstaltungen, wo nur auf Matten gecatcht wird. Mhm. Wäre nichts für dich.
Ich behaupte jetzt mal, wenn Wrestling ohne einen Wrestling-Ring mit Ringseilen ist kein Wrestling.
Also mir ist das Match eigentlich auch nicht sonderlich gut gefallen.
Es war eine absolute Katastrophe, also, dieses Match.
Na gut, so kann man auch sagen. Daniel Cormier prinzipiell hat auch einmal nichts, auch storyline-technisch eigentlich nichts beigetragen.
Daniel Cormier Match war eine absolute Katastrophe, Markus. Ich bin kurz davor, den Aufreger der Woche auszurufen. Der war ungefähr auf der Höhe oder vielleicht noch schlechter als Axel Schulz damals als Ringrichter.
Und ja, die haben sich halt dann ein bisschen geprügelt und dann ging es halt später nochmal auf so eine, auf die Plattform. Weil
ja, das aber Moment mal ganz kurz, ja. Genau, es gibt da oben diese Plattform. Aber bis dahin, ja, dann halt immer so ein bisschen hier, fällt da gleich jemand runter und so weiter. Aber bis dahin, dieses Match, ein bisschen Fake-MMA, dann hat man auch versucht, die Sache, dass man keine Seile hat, zu nutzen und durchaus kreativ, das ist ja den Catcher noch nicht anzulasten. Meine Kritik hier geht nicht an die Catcher, das geht einfach darum zu sagen, wir machen Fight Pit, den kann man auf den Müll werfen, diese Idee, das ist nix. Und wenn der Matt Riddle dann wie Jean-Claude Van Damme da gegen die Käfigwand springt, um dann zurückzufedern mit dem Kick, das ist natürlich toll, oder Seth Rollins, der da hochklettert, um dann in der Drehung auch einen Frog Splash zu bringen, ist in der Art und Weise auch, ist alles gut und hat auch nichts mit den Catchern zu tun, aber das Match an sich, wie das da so vor sich hin plätscherte und dann mit Daniel Cormier, wo auch Seth Rollins monierte. Also Riddle liegt am Boden, reagiert nicht und Cormier guckt erstmal, geht's dir denn gut? Was ist denn hier los? Und fängt dann irgendwann an zu zählen. Wo dann aber auch Seth Rollins meint und auch die Kommentatoren, ja Moment mal, warum zählt er nicht gleich? Dafür ist doch der Ringrichter da. Aber wie dem auch sei, und ansonsten hat man also ein paar Momente eingebaut, wo der Cormier schon sagte, ich bin hier der Geile und die Leute, mal vorsichtig, hat da sowohl Rollins als auch Matt Riddle dann mal schon etwas harscher und auch körperlich zurückgedrängt. Aber weiß ich nicht, kann ja WWE-Fan sein, wie er will und auch toll UFC-Karriere hingelegt. Aber das war auch hier so ein Minus-Charisma in diesem Match.
Ja, und dann ging es auf diese Plattform. Dann muss ich
ja, mit der Plattform, das gefällt dir, ne?
Nein. Okay. Er muss mal, wie die beklebt war, ja? Die hat so schön bunt beklebt, so Extreme Rules Logo, ne? In Violett und Leuchtgrün. Das sah aus wie Kindergeburtstag. Da sieht ja auch dann diese Struktur überhaupt nicht gefährlich aus. Mit diesen bunten Klebern da drauf, mit den bunten Pickern. Und dann haben sie so getan, als wären die so ganz weit oben. Das war jetzt nichts anderes als vom Käfig, wo er dauernd auch runtergesprungen wird. Und die haben da eben so getan, oh, wenn jetzt einer runterfällt, dann ist er gleich tot. Und das war auch total unglaubwürdig.
Naja, und runterfallen möchte man da nicht.
Okay, bitte. Das ist ja nix für so einen Catcher. Auf jeden Fall, was beeindruckend war, war ein Pedigree von Seth Rollins gegen den Matt Riddle auf dieser Plattform, weil die Plattform federt ja nicht. Aber ja, ansonsten, dann ging es halt auch Richtung Finish. Es ist auch niemand dann, also Seth Rollins ist runtergefallen, aber konnte sich noch so irgendwie abfedern. Und dann kam ja dann der große Spot in diesem Match.
Ja, also mehrere Momente oben eben auf dieser Rampe mit dem Gedanken, hoch fällt
so
jetzt gleich einer runter. Naja, man muss die Illusion
Leute
erstehen
schon auf
lassen.
Selbstdächern.
Ja, aber...
Die haben doch aber schon so...
Für die jungen Menschen war das auf jeden Fall hoch. Markus, wenn du da oben stehen würdest, dann würdest du auch sagen, ha, mein Gott, holt mich hier runter mit so einem Hubwagen. Das halte ich ja gar nicht aus. So. In jedem Falle, ja. Seth Rollins fällt mehr oder weniger in den Käfig hinein, nachdem er dann die Aktion kassiert hat. Den Pedigree war es, korrekt? Weiß nicht mehr ganz genau, bei welcher Aktion er dann in den Käfig so baumelte und dann runterfiel. Und dann kam der Riddle halt hinterher, gesprungen mit einer Sandenbomb. Das war auch nicht die geilste Landung für ihn. Aber gut, man wollte diesen Move bringen. Und er sah auch durchaus spektakulär aus, wie das inszeniert war. Und dann hat er einen Triangle angesetzt. Riddle setzt die Aktion an. Rollins versucht, sich noch daraus zu befreien. Auch mit Hilfe der Käfigwände. Aber Riddle lässt nicht locker. Und für Rollins war dann hier irgendwann Schluss. Und Daniel Cormier konnte Riddle hier zum Sieger erklären.
Ja.
Für WrestleTrash kann man diese Matchart sicherlich sehr gut verwenden. Gibt's die Seite noch?
WrestleCrap.
So WrestleCrap. Entschuldigung, WrestleCrap natürlich nicht. WrestleTrash. Aber ist ja Jacke wie Hose in dem Fall. Also es war meines Erachtens einfach diesen beiden Catchern, die ja sehr gut sind, unwürdig, hier diesen Quatsch zu bringen.
Ja, und dann hat uns der...
Das war doch hier das WCW Uncensored Pay-Per-View.
Ja, aber jetzt machen wir mal weiter, weil jetzt kommt eigentlich der eigentliche Höhepunkt des Abends.
Dann machen wir nicht weiter, weil ich muss mich über dieses Match aufregen und das mache ich auch so lange ich will.
Dann musst du jetzt aber auch hier...
Ja, hier.
Der Aufreger.
B sagen, ja genau.
Der Aufreger, der Walker.
Ja. Kann der Basti Bussard mal Fight Pitter aufnehmen? Letztes Jahr, hier, ich zeige euch mal einen Vogel. Der hat nämlich auch Extreme Rules gewonnen, wie der Finn Balor von den Seilen fällt. Ganz ehrlich,
ja.
Gucke ich mir 10-mal lieber an, wie der Finn Balor von den Seilen fällt,
nein,
als hier dieses Match, oder doch?
Nein, das wurde bis heute nicht erklärt. Der dominierte alles und bloß der von den Seilen und verliert plötzlich.
So. Die Pay-Per-View-Übertragung endet schon, Markus. Die Kommentatoren übrigens muss man mal erwähnen. Michael Cole und Corey Graves durchgängig. Das ist jetzt auch die neue Regel. Es gibt ja die neuen Einteilungen, das wurde hier gesagt. Ab sofort die Premium-Live-Events mit Michael Cole und Corey Graves. Na gut, von mir aus.
Ja, zwei Kommentatoren, besser als drei. Und deswegen begrüße ich das.
Korrekt, aber sonst hat man ja auch bei Raw und SmackDown so ein bisschen unterteilt. Jetzt hat man einen von Raw und einen von SmackDown, einfach um zu zeigen, hier... Die Aufteilung in zwei Kader, die hat weiterhin Bestand. Und so sind beide Shows 50-50 vertreten. Ja, und dann dachte ich, gut, ich schalte jetzt schnell ab, bevor noch irgendwas passiert. Aber ist leider noch was passiert, ne?
Ja, dann kam der eigentliche Höhepunkt, denn also die Leute haben ja tatsächlich vor dem Main Event, wenn ich mich nicht verhört, haben die schon We Want Wyatt gerufen, richtig? Und
das kann ja sein. Ich habe irgendwas gehört, wusste aber nicht, was sie rufen, aber das mag das gewesen sein.
Ich glaube, das war, ja. Also, es wurde sogar eingeblendet, tatsächlich Grafik, Copyright und so weiter. Also wirklich so, als wäre es alles schon zu Ende an diesem Abend. Aber dann wurde es dunkel in der Halle und die Leute haben alle schon ihre Handys gezückt und ihr Handylicht aufgedreht. Die wussten, was jetzt kommt. Und dann kam eine sehr, sehr spannende Umsetzung, die mir sehr gut gefallen hat. Da wurde nämlich immer, ganz kurz wurde es hell mit einem Spotlight mitten ins Publikum und da stand jeweils eine der berühmten Fiend-Figuren. Also da war dabei, was säufst du denn so? Da war dabei, das ist der Abigail, das Schwein Huskis, es war der Vogel war dabei und es war sogar, also der Hase natürlich und sogar The Fiend selbst, also in so einer Merchandise-Maske und dann immer ganz kurz das Spotlight und dann wurde es wieder dunkel.
Genau, also das waren Menschen als diese Characters verkleidet.
Ja, genau. Also nicht die Handpuppen, sondern richtig Menschen, tatsächlich.
Wir haben also Sister Abigail
oder andere Kreaturen.
Bei Sister Abigail, dann, in der, muss man mal sagen, in der Gestaltung hat man eine Maske genommen, die der Luke Harper damals trug, als der mit dem Eric Rowan, wie hieß das, Bludgeon Brothers gemacht hat. Da hat man also hier noch so ein kleines Tribute eingebaut.
Ja. Ja, und dann haben wir gesehen, im Eingangsbereich, da war eine Türe. Und aus der Tür ist Licht rausgekommen. Und man hat noch so einen Clip gesehen im Background-Bereich. Das hat man alles sehr, sehr hochwertig tatsächlich umgesetzt.
Ja, man hat auch noch das Firefly Funhouse gesehen, Markus. Das ja, ist ja richtig. Aber das ist wichtig, ne? Das ist
das, das war verlassen.
Das Verlassene und auch.
Das war verlassen.
Ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Das war einfach eine Ruine quasi. Fand ich ja gut, dass das verlassen ist, das Firefly Funhouse. Schade, dass man nicht abgerissen hat.
Ja, da ist der John Cena, glaube ich, noch drin.
Mhm.
Kannst du ihn einfach abreißen.
Das stimmt.
Und dann eben war diese Tür und die Tür ist, da ist Licht rausgekommen und dann ging die Tür plötzlich auf und da sahen wir jemanden mit einer Laterne in der Hand. Halle explodiert und
naja, also,
die Kamera hat sich langsam gedreht und dann
explodiert.
Haben wir gesehen.
Die Halle nicht.
Ja, na gut. Ja, gut, richtig.
Muss man heutzutage aufpassen.
Weiß man. Ja, bei diesem Charakter weiß man nicht, aber du hast vollkommen recht. Nein, und dann haben wir gesehen, wer hält diese Laterne? Wir haben so ein bisschen im Schatten gesehen. Es war
warte. Der Mann, der da aus der Tür kam, der hatte auch noch eine Maske auf, eine neue Maske. Das muss man auch nochmal sagen.
Das ist richtig, ja. Es war nicht die Fiend-Maske. Mhm. Und der hat sie dann langsam gelüftet und da hat man es gesehen. Es war der Bray Wyatt. Und dann hat er die LED-Lampe ausgepustet und der Pay-Per-View war zu Ende.
Und ich habe in diesem Moment, kann ich auch sagen, meine WWE-Podcast-Karriere beendet, denn ich bin nicht bereit dazu, das hier nochmal alles erleben zu müssen mit Bray Wyatt.
Ha, und ich habe mir gedacht, boah, das war wirklich geil gemacht.
Ja, ich erinnere mich an den Podcast, als der Fiend damals debütierte bei diesem SummerSlam und Markus Holzer ja auf Wolke 7 schwob. Naja, es war schon gut inszeniert und für die Leute, die da waren, die wollten das ja. Die haben das ja auch hier bekommen. Man hat sich was einfallen lassen. Alles ganz prima. Und ich sehe schon, dass einige Leute traurig sind. Nein, ich mache auch noch weiter hier mit dem WWE-Podcast. Aber ja, der Bray Wyatt, muss man sagen, also ich möchte jetzt hier, also das kann man schon sagen, der hatte eine Wampe. Hast du das gesehen?
Ja,
eine Wampe.
Ist mir aufgefallen.
Lieber Wampe vom Saufen als der Buckel vom Arbeiten, ne? Das hat er sich wohl. Nein, also nicht, dass er was getrunken hat. Ich meine, der war ja schon in der Vergangenheit mal sehr robust.
Entschuldige mal, der war jetzt auch mit seiner Freundin, also mit seiner Frau schwanger. Er hat ein Kind gekriegt und so weiter. Und da nehmen ja meistens dann auch beide Partner zu.
Tut doch nichts zur Sache, aber es fiel hier tatsächlich durchaus auf. Ja, Bray Wyatt ist zurück und das Interessante ist wahrscheinlich, wie er zurück ist, in dem Sinne, dass er diese Lampe dabei hatte. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Bray Wyatt-Experte, aber könnte man daraus deuten, dass er wieder mehr back to the roots geht in dem, was er ist? Also kein Film mehr?
Ein bisschen Mischung.
Ja.
Aber er hat ja zumindest auch die Maske abgezogen und wir haben sein Gesicht gesehen. Und zuvor war es ja so, während der Fiend-Zeit, wenn er sein Gesicht gezeigt hat, dann war es der normale Bray Wyatt, der Lehrer. Du bist der perverse Lehrer, hast du, glaube ich, immer gesagt. Oder so in der Art.
Ich?
Und das war jetzt auch dann eher schon der creepy Bray Wyatt ohne Maske.
Ja, der war doch pervers da in dieser Kindershow. Also da möchte man seine Kinder nicht abgeben, da bei diesem Verrückt mit den Handpuppen. Also auch nicht das, also naja, egal. Ist liegt zum Glück in der Vergangenheit. Ja, da ist er halt wieder. Prima. Man muss auch sagen, die Leute aus dem Häuschen, da freue ich mich ja auch, aber keine Ahnung. Weil diese ganzen die Fiend-Matches waren ja nix. Aber er ist ja nicht mehr der Fiend.
Ja, eben.
Ja, gut.
Ich weiß, du warst auch von Bray Wyatt selbst wrestlerisch nicht der größte Fan.
Ich drück mal hier dieses Knöpfchen. Ja, ich drück mal dieses. Moment mal ganz kurz, ich hab das vergessen. So.
The Wyatt is here.
Ja, tatütata. Naja, Markus Holzer, dann warten wir noch mal kurz. Überbrücken wir das mal hier mit ein paar netten Worten. Liebe Leute, euch erwartet nämlich jetzt der Moment, für den ihr eingeschaltet habt.
Und jetzt wird abgerechnet. Die exklusive Power Wrestling Showtime-Bewertung. Showtime. Wohin zeigt der Daumen von Markus Holzer? Nach oben? Nach unten? In die Mitte? Oder in den Arsch? In den Arsch.
Ja, also was mir auch am Ende nochmal so in den Kopf geschossen ist, als diese Pay-Per-View zu Ende war, war einfach, die Bloodline hat mir gefehlt. Ich weiß, sie war nicht angekündigt, aber prinzipiell ist einfach der heißeste Act derzeit bei WWE, ohne Zweifel. Und zum Pay-Per-View ohne Bloodline in irgendeiner Form, ohne Sami Zayn, ohne Roman Reigns, ohne die Usos, ohne den Solo Sikoa, da fehlt mir persönlich etwas. Ich, der ja regelmäßig SmackDown schaut und diesen Act besonders genießt. Ansonsten war einiges Gutes dabei. Der Opener hat mir gut gefallen. Das Leiter-Match hat mir gut gefallen. Auch die Inszenierung im Edge-Match war an sich gut durchgezogen. Wrestlerisch über weite Strecken war das aber dann trotzdem ungewohnt durchschnittlich, wenn ich das so sagen darf. Main Event war nix, das Ronda Rousey Match war nix. Und da
ja, Moment sagen, mal ganz kurz, ich möchte hier deine Daumenwertung unterbrechen. Aber ja, der Main Event war nix, aber das lag halt dann nicht an den Catcher, muss man auch nochmal sagen. Da hat ja die Sonderregel.
Ja, gut, ich bin, ja. Aber ich bin halt in dem Paper in seiner Gesamtheit.
Naja, also, ich lehne mich wieder zurück.
Ja. Auch das Strap Match fand ich jetzt nicht überragend. Das war auch ganz nice, aber über weite Strecken war das für mich tatsächlich, und da bin ich jetzt auch nach reiflicher Überlegung übereingekommen, Oha. Dass das auch die beste Wertung ist. Es war für mich so ein Daumen in die Mitte Pay-Per-View tatsächlich. Und da landet der Daumen jetzt auch in der Mitte.
Ich würde sagen, das ist eine sehr faire Bewertung dieses Pay-Per-Views. Es ist ja nicht so, also hier war ja wirklich jeder bemüht auf der Card. Auch Liv Morgan, auch wenn das Match da nix war. Die vielen Sonderregeln waren dann eher hinderlich. Andererseits, wenn man halt Extreme Rules Pay-Per-View machen möchte, hat man sich vielleicht gedacht, machen wir nur Sonderregeln, ja? Ist auch in Ordnung. Die Show an sich war ja auch in Ordnung. Der Main Event war halt kompletter Müll. Wegen dem Fight Pit hast du deine besten Leute aus Raw und dann machen die so ein bisschen Fake-MMA. Touren da auf diesem Gerüst rum, bringen einen großen Spot, wo sich der Rücken von Riddle dann auch noch in den nächsten Tagen sicherlich melden wird bei ihm. Der Gastringrichter war nix. Gut, konnte man vorher vielleicht nicht wissen. Ja, aber die Leute haben am Ende das bekommen, was sie wollten. Das große Bray Wyatt Comeback. Ohne das. Wenn der Main Event der Schluss gewesen wäre, dann weiß ich nicht. Er hätte die Pay-Per-View wahrscheinlich noch einen schlechteren Eindruck hinterlassen. Also, mein Desinteresse an diesem Bray Wyatt-Zauber ist ja bekannt, aber ich weiß auch, dass das die Menschen wollten, und wie man das gemacht hat, das war auch durchaus sehr gut gemacht, und da hat WWE auch in dem Moment wieder wie ein sehr heißes Produkt gewirkt, und das ist ja das, was in Erinnerung bleiben wird, dieses Bray Wyatt-Comeback und zum Glück nicht das Fight-Pit-Match.
Aber hat dir nicht auch irgendwie die Bloodline gefehlt? In irgendeiner Form?
Klar, das ist einfach, wie du gesagt hast. Das
ist der heißeste Act einfach. Und auch wenn es so eine Backstage-Promo oder irgendwas gewesen wäre, mir haben die irgendwie gefehlt. Weil das wertet den Pay-Per-View auch irgendwie ein bisschen ab, wenn der heißeste Act der Firma einfach nicht vorkommt.
Ja, ist auch mein Gedanke bei SmackDown. Wenn die Firma noch 2-3 Leute hätte, die fast auf dem Level wären von der Bloodline, dann würde, glaube ich, WWE wieder richtig heiß laufen. Dann generell läuft es ja derzeit auch sehr gut, aber ich glaube, da könnte man noch einen weiteren Schritt nach vorne machen, wenn man sowas wie die Bloodline auch bei Raw hätte. So wie in der Attitude-Ära, wo man Rock Austin und dann auch noch darunter direkt ein paar hatte, als man wirklich in der Hochphase war mit Triple H und Mick Foley, die ja dann auch da sehr rangekommen sind, auch mit dem Kurt Angle. Und man ist ja auch in der Position, wo man da hinkommen kann. Auch mit einem Seth Rollins, der sich ja wieder sehr positiv entwickelt hat. Und vielleicht, keine Ahnung, Matt Riddle, wenn man dem noch einen deutlichen Babyfuß-Push geben wird. Auch wenn du den ja als Gefahr siehst. Aber ja, aber das fiel schon auf, wenn man halt eine Show hat ohne Bloodline, dann hat man eine Show ohne Bloodline. Und das ist nicht unbedingt gut. Also, ist nicht gut.
Ja.
Ja.
Also, es war kein schlechter Pay-Per-View. Also, Daumen in die Mitte ist jetzt keine Katastrophenwertung.
Nö.
Es ist halt okay. War ein durchschnittlicher Pay-Per-View. Und ich glaube, das ist fair.
Das ist auf jeden Fall die fairste Bewertung. Und alles darüber ist, glaube ich, wäre auch übertrieben. Und alles darunter wäre dann aber auch schon wieder frech. Aber auch das Gefühl, dass die Leute eher enttäuscht waren von der Show als begeistert.
Bis ja, auf weil halt der Aufbau auch geil war.
Ja.
Das ist halt einfach, das ist ja das Problem quasi, wenn die Erwartungen ein bisschen hochgeschraubt werden, und man hat ja wirklich die Matches, die einzelnen Matches waren gut aufgebaut. Da war hinter jedem Match eine Geschichte. Und das steigert natürlich dann auch irgendwo die Erwartungen, zumindest bei mir. Und das ist dann das Resultat davon. Aber wie gesagt, das war jetzt auch nicht schlecht. Also, man muss jetzt hier nicht die roten Flaggen rausholen, keine Sorge.
Ich gebe dann 5,62 Punkte, okay?
5,62?
Ja. Hm. Kann man doch machen, oder? Ja, also ich würde schon sagen, es war eher 6 als 5.
Ja, das ist 6, ja.
Also ihr könnt 5 oder 6 geben. In Ordnung. In dem Rahmen. Je nachdem, wie ihr gerade drauf seid. So. Ja, prima.
Aber auf der Skala von 1 bis 2 wird schon schwieriger.
Zum Glück muss ich die heute hier nicht anlegen, die Skala von 1 bis 2. Das wäre, der Pay-Per-View ist auf der Skala von 1 bis 2 nicht zu bewerten. So, Markus Holzer. Das war Showtime.
Ja.
Hier am Montagabend, jetzt kannst du dir schön House of the Dragon anschauen. Ich überlege gerade, ob wir einen kleinen Spoiler einbauen können. Aber gerade
nein, ich habe es noch nicht gesehen. Nein.
Es gibt wohl wieder einen Zeitsprung, das weiß ich. Habe ein Foto gesehen auf Instagram, wo der Bub, der letzte Woche, sagen wir mal, um es nicht zu sehr zu spoilern, aber der hat ja den Rey Mysterio gemacht. Den Rey Mysterio 2020. Und
das war auch Extreme Rules übrigens.
Bitte?
Also das war das nicht auch Extreme Rules, aber The Horror Show, warte, wie hat der Paper gegessen? The Horror Show at Extreme Rules?
Genau so hieß die. Das war wirklich eine Horrorshow. Naja, und jetzt ist dieser Bub auch schon wieder ein paar Jahre älter. Ich bin durchaus interessiert, weil die letzte Episode, muss ich sagen, die war dann doch schon auf dem höheren Game of Thrones Niveau, als die Serie damals noch gut war. Die ist ja dann ja irgendwann auch übel von der Klippe gestürzt.
Ja, vor allem auch mit einem wirklich gelungenen Turn meines Erachtens nach am Ende.
Mhm. Also wenn ihr noch auf der Klippe steht, ob ihr runterspringt oder am Leben bleiben wollt, also ob ihr die Serie gucken wollt oder nicht, kann man schon machen. Zumal ich auch derzeit nicht viel anderes weiß, was man sich angucken kann. Und ich hab
Football.
Football? Ja, das kann man sich natürlich immer angucken, Markus Holzer. Die letzte Saison mit Puls 4 kannst du nochmal schön genießen.
Ja, auch eine Hiobs-Botschaft heute. Sehr schade.
Tut mir leid.
Die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht, ja? Das ganze Team.
Tolle Experten.
Ja, tolle Experten, tolle Kommentatoren. Mit ein bisschen am Schmäh dabei, nicht so stocksteif wie die Deutschen.
Mhm. Angeblich sind doch die auf Sat.1 auch so flippig.
Ja, flippig heißt nicht, dass man einen Schmäh hat.
Okay, ja, den Schmäh wird es nicht geben. Vermute mal, dann
kriegst du... Wir machen das dann bei RTL, der Günther ja auch.
Der Günther Jauch und der Thomas Gottschalk, keine Ahnung. Und ja, aber dann wird es ja wohl auch in Österreich das deutsche Bild nur geben, was? Dann wird es gar keinen mehr mit Schmäh geben.
Ja, muss ich mir einen Game Pass besorgen.
Mm.
Das kostet zu viel Geld.
Du Sohn zeigst doch auch.
Ja, die haben ja auch keine österreichischen Kommentatoren.
Aber ist teuer. Aber der Günther Zapf, der ist doch zumindest Bayer, das ist doch schon fast Österreich.
Es ist zumindest näher als...
Nee, das stimmt gar nicht.
Nordrhein-Westfalen zum Beispiel.
Es gibt auf The Zone einen österreichischen Football-Kommentator. Also könntest du dir vorstellen, wenn es einen österreichischen Kommentator gibt, dahin vielleicht zu wechseln dann im nächsten Jahr?
Ja, ich werde mir alle Angebote anschauen.
Okay.
Für mich als Zuschauer da. Mhm. Und werde dann ein entsprechendes Angebot dann auch wählen. Also ich werde sicherlich Football weiterverfolgen, gar keine Frage, aber... Es tut mir trotzdem auf jeden Fall leid um das wirklich gute Puls4-Team. Die waren echt super.
Ja, vielleicht können wir ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mal einen Vertreter von RTL, einen Vertreter von The Zone aus dem Football und einen Vertreter vom NFL Game Pass, mal gucken, ob ich da jemanden finden kann, die heranbringen und die können mal ihr Produkt pitchen an dich und dann kannst du hinterher entscheiden, ja. Wo du dein Geld ausgibst.
Ja.
Tolles Projekt.
Eine sehr gute Möglichkeit.
Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir schauen mal, ob das... die Hörer ähnlich stark interessieren würde, wie zum Beispiel Neuigkeiten von den Letterbaskets. Und bis dahin verbleiben wir hier mit den drei magischen Worten und diese lauten äußerst erdenklich oder